Also schlag gerne mit mir auf zu Psalm 127. Wir wollen gemeinsam Verse 3 bis 5 betrachten. Lesen wir in Gottes heiligem Wort. Siehe! Ein Erbteil des Herrn sind Söhne, eine Belohnung die Leibesfrucht. Wie Pfeile in der Hand eines Helden, so sind die Söhne der Jugend. Glückselig der Mann, der seinen Köcher mit ihnen gefüllt hat. Sie werden nicht beschämt werden, wenn sie mit Feinden reden im Tor. Amen.
Amen.
Heute soll es um den unermesslichen Wert unsere Kinder gehen, der unermessliche Wert unserer Kinder. Und dieses Thema ist gerade deshalb von größter Bedeutung, da unsere Gesellschaft die Kinder weniger als wertvoll und mehr als eine Last betrachten. Unsere Gesellschaft betrachtet Kinder nicht mehr als ein Geschenk Gottes, als eine Gabe, die Gott uns gegeben hat, sondern vielmehr als ein Versehen, ein Ausrutscher und im schlimmsten Fall ein Eindringling. Diese Tatsache wird dadurch bestärkt, dass im Jahr 2023, also im vergangenen Jahr, fast 4 Millionen Kinder unter 7 Jahren in Kindertagesstätten untergebracht wurden. Von diesen 4 Millionen Kindern waren 700.000 Kinder unter 3 Jahre in Kindertagesstätten. Von ihren Eltern, insbesondere von ihren Müttern, abgegeben, weil sie keine Zeit für ihre Kinder haben, weil die Kinder in gewisser Weise nur eine Last sind. Damit die Eltern, die Frauen, die Mütter ihrer Arbeit, ihren Hobbys und ihrem Egoismus nachgehen können. Doch ein noch gravierender Fakt zeigt, dass unsere Gesellschaft, in der wir leben, unsere Kinder nicht als wertvoll, sondern als eine Last betrachten. Und zwar besteht dieser Fakt darin, dass in unserem Land jährlich 100.000 Babys im Leib ihrer Mutter getötet werden. Schätzungen gehen sogar davon aus, dass es bis zu 300.000 Babys im Jahr in diesem Land sind, die im Leib ihrer Mutter getötet werden. Weil das Kind ungewollt war, nicht in die Lebensumstände passt der Familie, weil das Kind eventuell behindert wäre, so entschließen sich über 100.000 Frauen jährlich in diesem Jahr, ihre Kinder zu töten. Diese und andere Dinge zeigen uns, dass für einen Großteil unserer Gesellschaft, liebe Gemeinde, Kinder eine Last sind. Keine Freude, kein Segen, kein Geschenk, sondern eine Last. Doch was sagt die Bibel? Was sagt der Gott, der Schöpfer eines jeden einzelnen Kindes über die Kinder? Die vorliegenden 3 Verse, die wir gelesen haben und die wir betrachten wollen, beschreiben uns den unermesslichen Segen und den unermesslichen Wert von Kindern. Wenn wir verstehen, wie kostbar und wie wertvoll ein einziges Kind in den Augen Gottes ist, dann würden wir unser einjähriges oder zweijähriges oder dreijähriges Kind nicht für den ganzen Tag in die Obhut fremder Hände geben. Wenn wir den unermesslichen Wert eines einzelnen Kindes nur verstehen und begreifen könnten, dann müssten wir alle schreien und jammern über den Fakt, dass 100.000 Babys jährlich getötet werden im Leib ihrer Mutter. Wenn wir verstehen, liebe Eltern, wie unermesslich wertvoll ein einziges Kind ist, dann sollten wir alles daran setzen, unsere Kinder in der Furcht und der Mahnung des Herrn zu erziehen und sie zu lieben und großzuziehen in dieser Welt. Und damit wir den Wert eines Kindes und dadurch auch die unermessliche Verantwortung von uns Eltern verstehen, möchte ich auf folgende 3 Aspekte eingehen. Erstens, Kinder sind ein großes Geschenk. Zweitens, Kinder sind eine große Verantwortung. Drittens, Kinder sind eine große Freude. Hierbei sollen sich aber nicht nur die Eltern unter uns angesprochen fühlen. Dieses Thema geht jedem Einzelnen in diesem Raum etwas an. Egal, ob du Single bist, egal, ob du verheiratet bist und noch keine Kinder hast, oder ob deine Kinder bereits aus dem Haus sind. Egal, ob du Vater oder Mutter, Oma oder Opa, Onkel oder Tante bist, jeder von uns steht in gewissen Beziehungen zu Kindern, die er prägen kann und prägen soll. Daher ist es für jeden von uns in diesem Raum enorm wichtig, den Wert unserer Kinder zu erkennen. So lasst uns somit zum ersten Punkt gehen. Kinder sind ein Geschenk. Hier heißt es in Vers 3 von Psalm 127, siehe, ein Erbteil des Herrn sind Söhne, eine Belohnung, die Leibesfrucht. Geschwister, wir müssen wegkommen von dem Denken, dass Kinder etwas Natürliches oder Selbstverständliches sind. Dass, wenn man halt heiratet, dass es dann ganz normal ist, dass im Laufe der nächsten Jahre ein paar Kinder folgen werden. Es ist absolut nichts Selbstverständliches, es ist absolut nicht normal und natürlich, dass man Kinder bekommen kann. Jedes einzelne Kind, das du besitzt und jedes einzelne Kind, das auf dieser Erde herumläuft, ist ein Geschenk Gottes, eine spezielle Gabe Gottes. Salomo, der diesen Psalm hier geschrieben hat, nennt hier zwei Begriffe, die uns beschreiben, dass Kinder eine spezielle Gabe Gottes sind. Zum einen sagt er hier, dass Kinder ein Erbteil Gottes sind und zum anderen sagt er, dass Kinder eine Belohnung sind. Hier wird das hebräische Stilmittel des Parallelismus verwendet, wo zwei Begriffe verwendet werden, die eigentlich das Gleiche meinen. Aber lasst uns diese beiden Begriffe nun genauer untersuchen. Zum einen, Kinder sind ein Erbteil Gottes. Ein Erbe ist nichts, das man sich in irgendeiner Form durch Arbeit verdient hat. Es liegt an dem Ermessen des Erblassers, was er und wie viel er von seinem Besitz abgeben will. Dieses Verständnis in Bezug auf unsere Kinder ist enorm wichtig, um den Wert unserer Kinder zu verstehen. Wir müssen verstehen, dass Gott derjenige ist, der uns Kinder vererbt. Dass Gott derjenige ist, der Kinder gibt, wem er will und wie viel er will. Er ist der Erblasser und es liegt in seinem Ermessen, wem er etwas gibt und wie viel er davon abgibt. Er ist, Geschwister, der Besitzer und der Eigentümer unserer Kinder. Und er gibt von seinem Eigentum uns. Das heißt, die Kinder, die wir besitzen, gehören in erster Linie nicht uns selbst, sondern sie gehören Gott. Ist uns das bewusst? Ist uns das bewusst? Wir sind lediglich Erben. Wir haben nichts getan, wir haben nichts verdient. Gott gibt. Diese Menschen können Gold und Silber, Häuser und Länder vererben. Gott vererbt Kinder. Geld, Gold, Silber, Haus und Land werden vergehen. Die Seelen unserer Kinder werden für ewig bestehen. Das, was Gott vererbt, ist weitaus kostbarer wie alles, was du auf dieser Erde siehst. Und wenn jemand dir die ganze Erde vererben könnte, wäre die ganze Erde nichts im Vergleich zu der Seele eines Kindes. Gott vererbt Kinder. Eines der kostbarsten und wertvollsten Dinge, die Gott vererben kann, sind Kinder. Und wisst ihr, wenn Menschen Dinge vererben, dann in der Regel kostbare Dinge. Und wenn ich etwas vererbt bekomme, dann gehe ich mit diesem Erbgut gut um. Ich gehe mit diesem Erbgut, ich versuche gut auf dieses Erbe aufzupassen, nicht wahr? Sollten wir nicht genauso mit dem Erbe umgehen, das Gott uns gibt, mit unseren Kindern, dass wir sie wertschätzen, dass wir sie lieben, dass wir gut mit diesem Erbe umgehen, das Gott uns schenkt? Der zweite Begriff, den Salomo hier verwendet, ist etwas anders, aber beschreibt in gewisser Weise das Gleiche, denn er sagt, die Kinder sind eine Belohnung Gottes. Und das Wort Belohnung kommt von dem Wort Lohn. Und dieser Begriff kann und wird im Alten Testament immer wieder verwendet, wo man nach einer getanen Arbeit einen Lohn empfängt. Gleichzeitig wird dieser Begriff aber auch an anderen Stellen verwendet, wo man einen Lohn empfängt, ohne etwas dafür getan zu haben. Ich möchte ein Beispiel nennen. In 1. Mose 15, Vers 1 lesen wir, nach diesen Dingen erging das Wort des Herrn an Abraham in einem Gesicht und er sprach, fürchte dich nicht, Abraham, ich bin dir ein Schild, dein sehr großer Lohn. Abraham, ein Heide, ein Götzendiener, bekommt von Gott sich selbst. Gott gibt Abraham sich selbst. Ich bin dein sehr großer Lohn. Was hat Abraham getan? Gar nichts. Sein Lohn wäre der Tod, denn der Sündelohn ist der Tod. Und Gott sagt, ich gebe mich dir. Und so müssen wir es auch hier verstehen im Kontext von Psalm 127. Kinder sind nichts, was wir uns irgendwie verdient haben. Eine Belohnung, weil wir so toll waren, weil wir fleißig waren, weil wir hart gearbeitet haben. Kinder sind ein Lohn, eine Belohnung, die Gott gibt, ohne Verdienst. Ein Geschenk. Jedes einzelne Kind ist also ein Akt der Gnade Gottes, ein freies Geschenk seiner Gnade, ein Zeichen seiner Barmherzigkeit und ein Beweis seiner Freundlichkeit. Wie töricht. Und wie oft muss ich Buße darüber tun? Weil ich doch immer wieder gleich denke wie die Welt da draußen. Wenn es mir alles ein bisschen zu viel wird, dann sehe ich meine Kinder eher als eine Last an. Dabei will Gott uns seine Freundlichkeit zeigen durch jedes einzelne Kind. Ein freies Geschenk seiner Gnade. Lass mich an dieser Stelle betonen, was dieser Psalm nicht lehrt. Dieser Psalm lehrt unter keinen Umständen, dass diejenigen, die Kinder haben, in besonderer Weise von Gott gesegnet sind und Gottes Gunst verdient haben und diejenigen, die bis jetzt noch keine Kinder haben können, eben nicht so sehr gesegnet sind von Gott. Das ist nicht, was dieser Psalm lehrt. Dieser Psalm lehrt lediglich, dass jeder, der Kinder hat, sie nur deshalb hat, weil Gott sie ihnen gegeben hat. Er ist es, der den Mutterleib verschließt, und er ist es, der den Mutterleib öffnet. Und so wird es jedes Kind ein Geschenk von Gott. Um dies zu verdeutlichen, möchte ich drei Beispiele aus der Bibel nennen. Erstens, Sarah, die Mutter von Isaak. Damals hieß sie noch Sarai. Sarai, die Mutter von Isaak, über sie wird in 1. Mose 11, Vers 30 gesagt, und Sarai war unfruchtbar, sie hatte kein Kind. Sie war unfruchtbar und sie hatte keine Kinder, sie konnte keine Kinder kriegen. Und nachdem sie jahrzehntelang bis ins hohe Alter, bis zu ihren 90er und 100er Jahren, keine Kinder hatte und unfruchtbar blieb, lesen wir in 1. Mose 18, ab Vers 9, dass Gott ihr eine Verheißung schenkte, dass sie einen Sohn bekommen wird. Sie lachte darüber. Wie soll ich denn einen Sohn bekommen, wenn ich so alt bin und mein Mann auch so alt ist? Und dann lesen wir in 1. Mose 21, die Verse 1 bis 2, wie sich diese Verheißung erfüllte. Und der Herr wandte sich Sarah zu, wie er gesagt hatte, und der Herr tat Sarah, wie er geredet hatte, und Sarah wurde schwanger und gebar Abraham einen Sohn in seinem Alter, zu der bestimmten Zeit, von der Gott zu ihr geredet hatte. Gott hatte jahrzehntelang den Leib von Sarah verschlossen, damit letztendlich, als sie ein Kind bekommen hatte, für alle deutlich wurde, das ist der Sohn der Verheißung. Gott öffnete den Mutterleib von Sarah, wo es eigentlich schon unmöglich war, für sie Kinder zu bekommen. Ein zweites Beispiel, Hannah. Hannah, die Mutter von Samuel, dem großen Propheten des Volkes Israel. In 1. Samuel, Kapitel 1, Vers 2, wird uns über Hannah, die Frau von Elkanah, gesagt, dass sie keine Kinder hatte, denn der Herr hatte ihren Mutterleib verschlossen. 1. Samuel 1, Vers 5. Gott war es, der ihren Mutterleib verschlossen hat, der es nicht zugelassen hat, dass sie Kinder bekommen konnte. Und so war sie sehr traurig über diesen Zustand und sie ging immer wieder in den Tempel und betete und flehte Gott an, dass er ihr doch einen Erben geben würde. Sie erkannte und verstand, es kommt von Gott, jedes Kind kommt von Gott. Und Gott erbarmte sich über Hannah und wir lesen in 1. Samuel 1, die Verse 19 bis 20. Und sie machten sich am Morgen früh auf und beteten an vor dem Herrn, also Hannah und ihr Mann Elkanah. Und sie kehrten zurück und kamen in ihr Haus nach Rama. Und Elkanah erkannte Hannah, seine Frau, und der Herr gedachte ihrer. Und es geschah, als die Zeit um war, da war Hannah schwanger geworden und gebar einen Sohn. Und sie gab ihm den Namen Samuel, denn von dem Herrn habe ich ihn erbeten. Gott gedachte Hannah. Meine liebe Hanna, ist unfruchtbar. Ich habe sie unfruchtbar gemacht. Und sie fleht so für einen Jungen. Und ich gedenke nun ihrer und gebe ihr, was sie gebeten hat. Gott ist es, der gibt. Ein drittes Beispiel ist Elisabeth, die Mutter von Johannes dem Täufer. Die Eltern von Johannes dem Täufer waren der Priester Zacharias und seine Mutter Elisabeth. Und über die beiden heißt es in Lukas, Kapitel 1, Vers 7, und sie hatten keine Kinder. Und sie hatten kein Kind. Wieso? Weil Elisabeth unfruchtbar war und beide waren in ihren Tagen weit vorgerückt. Elisabeth war unfruchtbar, deswegen hatte sie keine Kinder. Eines Tages, als Zacharia im Tempel war, erschien ihnen ein Engel. Und dieser Engel sagte zu ihm: Zacharias, deine Frau wird schwanger werden. Sie wird einen Sohn gebären und du sollst ihm den Namen Johannes geben. Er glaubte nicht, deswegen wurde er stumm. Etwas später, in Lukas Kapitel 1, Vers 24 bis 25, lesen wir dann: Nach diesen Tagen aber wurde Elisabeth, seine Frau, schwanger und verbarg sich 5 Monate und sagte: So hat mir der Herr getan in den Tagen, in denen er mich angesehen hat, um meine Schmach unter den Menschen wegzunehmen. Diese 3 Beispiele, und wir können weitere aus der Schrift aufzeigen, machen deutlich, dass Gott es ist, der den Mutterleib verschließt, dass Gott es ist, der den Mutterleib öffnet, dass jedes einzelne Kind, das auf dieser Erde herumläuft, von Gott gewollt ist, von Gott geplant war, von Gott geliebt ist, von Gott erzogen ist. Jedes einzelne Kind ist ein freies Geschenk seiner Gnade. Lieber Bruder, liebe Schwester, liebe Eltern, wenn ihr Kinder habt, dann ist es ein Geschenk von Gott. Wenn ihr noch keine Kinder habt, dann ist es von Gott gewirkt. Dann hat er einen Plan damit. Und so konnten wir sehen, dass genau darin der unermessliche Wert von Kindern liegt. Sie sind ein Geschenk von Gott. Jedes einzelne unserer Kinder. Doch eben weil die Kinder von Gott kommen und sie sein Eigentum sind und sie einen unermesslich großen Wert haben, besitzen wir als Eltern nun eine unermessliche Verantwortung gegenüber diesen Kindern, die Gott uns anvertraut hat. Und auf diese Verantwortung wollen wir nun als Zweites eingehen. Kinder sind eine große Verantwortung. Hier heißt es wieder in Psalm 127, Vers 4: Wie Pfeile in der Hand eines Helden, so sind die Söhne der Jugend. Hier werden Kinder, im speziellen Söhne, mit Pfeilen verglichen. Und wenn die Schrift im Alten Testament von Pfeilen spricht, dann in der Regel als von einer Waffe, die im Krieg verwendet wird. Pfeil und Bogen sind Waffen, die im Krieg zur Vernichtung des Feindes oder zur Verteidigung der eigenen Festung verwendet werden. Dabei kommt es ganz darauf an, in welche Verfassung diese Pfeile waren und in welche Hände diese Pfeile gekommen sind. Krumme und stumpfe Pfeile sind zu nichts zu gebrauchen, doch gerade und scharfe und spitze Pfeile können den Feind niederstrecken und sind sehr nützlich. Nun, gib einem Helden, einem geübten Bogenschützen, einen scharfen und geraden Pfeil in seine Hand und er wird sein Ziel treffen. Wie gut sind scharfe Pfeile und eine geübte Hand? Scharfe Pfeile und eine geübte Hand. Dieses Bild verwendet Salomo nun auf Kinder und sagt, dass Söhne der Jugend gleich Pfeilen in der Hand eines Helden sind. Der Held in diesem Fall ist der Vater. Und der Pfeil in diesem Fall ist ein Sohn. Und zwar ein Sohn der Jugend. Das heißt, junge Kinder. Salomo will deutlich machen, dass Kinder in ihrer Jugend, das heißt, wenn sie noch klein sind, erzogen werden sollen und erzogen werden müssen hin zu geraden und nützlichen Pfeilen. Denn wenn sie alt sind, können wir sie nicht mehr gerade biegen. Wir müssen sie gerade machen, solange sie noch jung sind, solange sie noch in der Jugend sind. Und wie glücklich kann sich ein Vater schätzen, dessen Kind er zu einem bestimmten Ziel aussenden kann und sein Kind dieses Ziel auch treffen wird. War nicht unser Herr Jesus Christus genau so ein Pfeil in der Hand seines Vaters? Wurde nicht unser Herr Jesus Christus von seinem Vater wie ein Pfeil auf diese Erde gesandt? In Jesaja Kapitel 49, Vers 2 spricht der Messias, spricht Jesus Christus folgende Worte über sich selbst aus. Und er, also Gott der Vater, machte meinen Mund wie ein scharfes Schwert, hat mich versteckt im Schatten seiner Hand und er machte mich zu einem geglätteten Pfeil, hat mich verborgen in seinem Köcher. Jesus spricht hier davon, dass der Vater mich zu einem geglätteten Pfeil gemacht hat. Und der Vater sandte seinen Sohn auf diese Erde, er schoss seinen Sohn auf diese Erde. Und sein Sohn traf diese Erde. Und was hat sein Sohn vollbracht? Er hat den Feind besiegt. Er hat den Satan zerstört. Er hat den Tod besiegt. Er hat die Sünde vernichtet. Gott hat seinen Sohn gesandt und sein Sohn hat das Ziel getroffen. Gott, der Vater ist der Held, sein Sohn ist der Pfeil. Und dank dessen können wir gerettet werden. Und genau dieses Bild nimmt nun Salomo und sagt, Söhne, die in der Jugend erzogen werden, sind genau solche nützlichen Pfeile in der Hand ihre Väter. Und deswegen sollten wir darauf achten, dass wir unsere Kinder, solange sie noch jung sind, in der Hand haben und sie zu geraden nützlichen Pfeilen formen. Der englische Prediger Charles Spurgeon sagte hierzu folgende Worte: Gute Söhne sind dem Vater Pfeile, die er an das von ihm anvisierte Ziel entsenden kann. Darum müssen wir unsere Kinder in der Hand haben, solange sie noch jung sind, oder sie werden nicht brauchbar sein, wenn sie erwachsen werden. Wir müssen sie schärfen und glatt und gerade machen, um aus ihnen Pfeile zu fertigen, solange sie jung sind. Sonst sind sie später krumm und nutzlos. Und liebe Eltern, genau das ist unsere Verantwortung. Aus unseren Kindern, seine Söhne oder auch Töchter, gerade nützliche Pfeile zu machen, damit sie nützlich für diese Gesellschaft sein können, für die Ehre Gottes. Und aus diesem Grund möchte ich nun 5 Prinzipien nennen, die uns dabei helfen sollen, die keine Garantie sind, aber die uns dabei helfen sollen, aus unseren Kindern scharfe und nützliche Pfeile zu machen. Das erste Prinzip: Bemühe dich, deine Kinder früh auf ihren verlorenen Zustand und auf den Erlöser Jesus Christus aufmerksam zu machen. Bemühe dich, deine Kinder früh, und mit früh meine ich, so früh wie möglich. Ja, aber ein Kind, das krabbelt und kann ja noch nicht verstehen, oh doch. So früh wie möglich weise deine Kinder auf ihren verlorenen Zustand und auf ihren Erlöser von Jesus Christus hin. Wisst ihr, unsere Kinder werden nicht, wie es die modernen Psychologen behaupten, sündlos und rein geboren. Im Gegenteil, unsere Kinder sind unsere Nachkommen und haben daher unsere sündhafte Natur vererbt bekommen, weshalb David im Psalm 51, Vers 7 schreibt: Siehe, in Ungerechtigkeit bin ich geboren und in Sünde hat mich meine Mutter empfangen. Das Kind war noch nicht mal auf der Welt und es war ein Sünder. Erkläre daher deinen Kindern so früh wie möglich, dass sie Sünder sind. Erkläre ihnen, was Sünde ist, und erkläre ihnen, wie sie von dieser Sünde befreit werden können. Die gute Botschaft: Wenn unsere Kinder in einer christlichen Familie aufwachsen, aber sie nicht hören, was Sünde ist und wie sie davon befreit werden können, dann rauben wir ihnen das Heil. Zeig deinen Kindern auf, dass all das Böse, was sie tun, aus ihrem Herzen herauskommt. Und dulde es nicht, wenn dein Kind sündigt, wenn dein Kind lügt. Nimm es auf die Seite. Weiß dein Kind zurecht, erkläre, dass das, was es getan hat, sich gegen einen heiligen Gott richtet und die ewige Verdammnis fordert. Wenn dein Kind ein anderes Kind schlägt, wenn dein Kind dir ungehorsam ist, nimm es zur Seite und erklär deinem Kind, dass das, was es gerade getan hat, Sünde war, dass es sich gegen einen heiligen Gott richtet und er getrennt von Gott ist. Und dann erklär deinem Kind, wie es von dieser Schuld befreit werden kann. Diese Dinge sind die besten Möglichkeiten, unseren Kindern das Evangelium zu erklären. Die besten Möglichkeiten. Wir tun unsere Kinder dadurch nicht irgendwie verspotten oder irgendwie in eine Ecke drängen, sondern im Gegenteil, wir geben ihnen das Heil so früh wie möglich. Wenn wir unseren Kindern mit diesem sündhaften Verhalten durchgehen lassen, sie nicht darauf hinweisen, dann zeigen wir ihnen eigentlich, dass das, was sie tun, gar nicht so schlimm ist. Das ist also das Erste. Das Zweite ist: Bemühe dich, deine Kinder früh zum Gehorsam zu erziehen. Bemühe dich, deine Kinder früh zum Gehorsam zu erziehen. Unsere Kinder werden mit einer rebellischen Ader geboren. Auch wenn sie am Anfang zärtlich, süß und unschuldig aussehen, sind unsere Kinder Sünder, die sich gegen die Autorität ihrer Eltern auflehnen und rebellieren. Aus diesem Grund fordert Paulus Kinder auf. In Epheser 6, Vers 1. Geschwister, Paulus spricht hier nicht zu Erwachsenen, sondern er spricht hier zu Kindern. Ihr Kinder, Gehorcht euren Eltern im Herrn, denn das ist recht. Ehre deinen Vater und deine Mutter, welches das erste Gebot mit Verheißung ist, damit es dir wohlergehe und du lange lebst auf der Erde. Dieser Brief wurde in der Gemeinde in Ephesus vorgelesen. Offensichtlich waren Kinder in der Gemeinde und Paulus adressiert hier nicht die Erwachsenen, sondern die Kinder. Ihr Kinder, gehorcht euren Eltern. Wenn Paulus hier also Kinder auffordern muss, ihren Eltern zu gehorchen, impliziert es, dass die Kinder von Natur aus ihren Eltern nicht gehorchen. Und weil unsere Kinder von Natur aus nicht gehorsam sind, müssen wir als Eltern so früh wie möglich alles daran setzen, unseren Kindern Gehorsam beizubringen. Das heißt, wir müssen sie unterweisen, was es heißt, gehorsam zu sein. Und wir müssen ihnen erklären, wieso sie gehorsam sein sollen. Wenn wir ihnen nur sagen, was es heißt, dann werden sie vielleicht wie Roboter folgen. Aber wenn wir ihnen erklären, wieso, dann werden sie verstehen, dass es gut ist, zu gehorchen. Zu gehorchen bedeutet, aufmerksam zuzuhören. Zu hören, was Papa und Mama sagen. Aber nicht nur zu hören, sondern dann auch zu tun, was ich gehört habe. Und wieso soll man gehorchen? Nun zum einen, weil Gott es fordert, und zum anderen, wie es in Epheser 6, Vers 1 heißt, weil es eine Verheißung mit sich bringt. Die Kinder, die gehorchen, so sagt Gott, werden ein langes und gesegnetes Leben auf dieser Erde haben. Und das müssen wir unseren Kindern beibringen. Wir müssen ihnen aufzeigen, dass Ungehorsam Fluch mit sich bringt und Gehorsam Segen mit sich bringt. Wenn wir unseren Kindern nicht zum Gehorsam hin erziehen, sondern sie in ihrem Ungehorsam uns gegenüber lassen, dann tragen wir sogar zu ihrem Unglück bei. Das heißt in Sprüche 30, Vers 17, ein Auge, das den Vater verspottet und den Gehorsam gegen die Mutter verachtet, das werden die Raben des Baches aushacken und die Jungen des Adlers fressen. Drastische Worte an uns Eltern. Wir sollten uns bemühen, unsere Kinder zum Gehorsam zu erziehen, damit ihnen nicht dieses Schicksal droht. Wisst ihr, wenn wir unsere Kinder früh zum Gehorsam erziehen, dann trägt es auch dazu bei, dass sie, wenn sie älter sind, den anderen Instanzen auf dieser Erde gehorchen werden, dem Staat, ihren Vorgesetzten und so weiter und so fort, aber vielmehr lernen sie dadurch, und das ist das Allerwichtigste, früh ihrem Gott, den Schöpfer, zu gehorchen. Ihrem Gott, den Schöpfer, zu gehorchen. Achte also darauf, dass deine Kinder dir gehorchen. Wenn du ihnen Aufgaben gibst, wenn du ihnen sagst, sie sollen die Hausaufgaben machen, wenn du ihnen sagst, sie sollen das Zimmer aufräumen, wenn du ihnen gewisse Aufgaben gibst, achte darauf, dass sie tun, was du gesagt hast. Und sei nicht tolerant in diesen Dingen. Wenn der Tisch abgeräumt ist, aber ein Teller noch da steht, dann räum den anderen Teller auch noch auf. Mach deine Aufgaben ordentlich, sei gehorsam, tu, was Papa und Mama gesagt haben und es wird dir gut gehen. Es wird dir gut gehen. Achte penibel darauf. Eine dritte Sache, bemühe dich, deine Kinder früh in den Schriften zu unterweisen. Neben den täglichen Familienandachten, die der Vater tun sollte, sollten wir auch darauf achten, unsere Kinder in den Schriften zu unterweisen. Wenn deine Kinder bestimmte Sünden begangen haben, dann zeig ihnen von der Schrift auf, was sie falsch gemacht haben. Wenn deine Kinder gewisse Fragen haben oder Probleme, die sie aus dem Alltag mit sich bringen, dann musst du in der Lage sein, von der Schrift her aufzuzeigen, was sie jetzt tun sollen. Wenn ein Kind, dein Sohn oder deine Tochter in der Schule gehänselt hat, dann sag nicht, ja, hänsel zurück, sondern dann sagt die Schrift, sagt, wir sollen unsere Feinde lieben. Unterweis deine Kinder in der Schrift so früh wie möglich, denn genau so wurde auch Timotheus erzogen, wie wir in 2. Timotheus 3, Vers 15 entnehmen können, wo Paulus zu ihm sagt, und weil du von Kind auf die heilige Schriften kennst, die imstande sind, dich weise zu machen zur Rettung durch den Glauben, der in Christus Jesus ist. Timotheus wurde von seiner Mutter und von seiner Großmutter in den Schriften unterwiesen. Daher sollten wir imstande sein, unsere Kinder anzuleiten von der Schrift her. Denn wenn wir sie unterweisen von der Schrift, dann ist es nicht unsere Autorität, der sie gehorchen, sondern Gottes Autorität. Und das ist was ganz anderes. Wenn wir ihnen nur sagen, was wir wollen, wenn wir von ihnen nur fordern, was wir wollen, können sie schon auch folgen. Aber wenn wir ihnen zeigen, was Gott von ihnen fordert, dann ist es eine ganz andere Autorität, mit der wir zu ihm kommen. Viertens, bemühe dich regelmäßig für deine Kinder zu beten. In all diesen Dingen, und ich spreche aus Erfahrung, kann man oft verzagen, weil man so oft die gleichen Dinge anspricht, weil man so oft versucht zu erziehen, weil man so oft Gehorsam fordert. Und manchmal klappt es besser, manchmal weniger. Und deswegen ist das Gebet das, wodurch alles andere gedrängt sein muss. Das heißt zum Beispiel in Klagelieder 2, Vers 19, mach dich auf, klage in der Nacht, beim Beginn der Nachtwachen, schütte dein Herz aus wie Wasser vor dem Angesicht des Herrn, hebe deine Hände zu ihm empor für die Seele deiner Kinder, die vor Hunger verschmachten an allen Straßenecken. Ich weiß, es war ein anderer Kontext. Israel wurde unterdrückt, die Menschen haben gehungert und hier sollen die Menschen für die Seele ihrer Kinder beten, dass sie nicht hungern, aber unsere Kinder verhungern geistlich. Und wir sollten täglich unsere Hände emporheben und für die Seelen unserer Kinder beten. Herr, mach sie gehorsam. Herr, heilige sie. Herr, führe sie in deine Wahrheit. Herr, rette sie. Herr, schenk ihnen einen guten Schulabschluss. Herr, mach du aus sie gute, fähige Christen, die in der Gesellschaft einen Unterschied machen. Herr, schenk ihnen Ehemänner, Ehefrauen, die sie lieben und fürchten. Beten wir für unsere Kinder täglich? Hiob betete für seine Kinder, wenn er erfahren hat, okay, die haben wieder sich versammelt und haben gefeiert, haben gegessen und haben getrunken, haben gelacht. Vielleicht haben sie gesündigt. Was macht Hiob? Hiob Kapitel 1, Vers 5. Und es geschah, wenn die Tage des Gastmahls vorüber waren, wo seine Kinder gefeiert haben, so sandte Hiob hin und heiligte sie. Und er stand am Morgen früh auf und opferte Brandopfer nach ihrer aller Zahl, also für all die Kinder. Denn Hiob sprach, vielleicht haben meine Kinder gesündigt und sich im Herzen von Gott losgesagt. So tat Hiob alle Zeit. Früh am Morgen ein Opfer dargebracht. Betest du früh morgens für deine Kinder? Bringst du morgens die Opfer dar für deine Kinder? Das ist wahrscheinlich der allergrößte Dienst, den du und ich für unsere Kinder, für unsere Enkel, für unsere Nichten und Neffen tun können, für sie zu beten. Ich glaube, die Gebete meiner Mutter und die Gebete meiner Oma haben viel dazu beigebracht, dass ich heute hier stehen kann. Fünftens und letztens. Bemühe dich, deinen Kindern ein geborgenes Zuhause zu schaffen. Bemühe dich, deinen Kindern ein geborgenes Zuhause zu schaffen. Wisst ihr, wir Eltern und insbesondere wir Väter tragen viel dazu bei, ob unser Zuhause ein Ort der Geborgenheit oder ein Ort des Schreckens ist. Wir Eltern und insbesondere wir Väter, wir tragen viel dazu bei, ob unser Zuhause die Hölle oder der Himmel auf Erden werden kann für unsere Kinder. Und es ist nicht übertrieben. Deshalb sagt die Schrift auch zu den Vätern, reizt eure Kinder nicht zum Zorn. Epheser 6, Vers 4. Wir neigen dazu, Väter, unseren Kindern das Leben schwer zu machen. Liebe Väter, bei all der Strenge, bei all der Disziplinierung, bei all der Zucht, die notwendig sind, um unsere Kinder auf den richtigen Weg zu führen, müssen wir unseren Kindern einen Ort der Geborgenheit bieten. Ein Ort der Liebe. Ein Ort, wo sie nach Hause kommen können und auf den Schoß des Vaters oder der Mutter kommen können. Ein Ort, wo sie ihr Herz ausschütten können. Es ist notwendig, unseren Kindern gewisse Regeln zu geben im Haus. Aber gleichzeitig ist es ist notwendig, auf dem Boden mit ihnen zu toben. Wir müssen unseren Kindern einen Ort der Geborgenheit bieten. Weil dann werden sie viel mehr auf uns hören. Wenn wir immer nur mit der Strenge kommen, immer nur mit der Rute, vielleicht werden sie hören, aber widerwillig. Aber wenn sie wissen, Mama und Papa, sie meinen es gut mit mir und können auch mit mir lachen und toben und all diese Dinge, dann werden sie viel mehr auf die Ermahnung hören. Und so gäbe es hier noch viel mehr zu sagen. Aber wir wollen es dabei belassen. Und wenn wir diese fünf Dinge, fünf Prinzipien beherzigen und alle anderen Dinge, die uns die Schrift nennt, dann können wir guter Dinge sein, unsere Kinder zu beraten und scharfen Pfeilen zu formen. Es ist keine Garantie, aber es sind biblische Prinzipien, die uns Segen versprechen. Um diesen zweiten Punkt, die Verantwortung gegenüber unseren Kindern, abzuschließen, möchte ich den englischen Puritaner George Zwinoff zitieren, der zu diesem Vers Folgendes gesagt hat. Unsere Kinder sind das, wozu wir Eltern sie machen. Die Pfeile bestehen aus Holz, aber hölzerne Stöcke sind noch keine Pfeile. Pfeile wachsen nirgends auf Bäumen, sondern die Kunst muss die Holzstücke bearbeiten, sie glätten und schärfen, dass daraus Pfeile werden. Die Pfeile in der Hand des Helden aber gehen dahin, wohin der Held zielt, also auch die Kinder. Liebe Eltern, solange unsere Kinder noch jung sind, macht sie zu geglätteten Pfeilen. Mit all eurer Kraft, mit all eurem Verstand, setzt euch für eure Kinder ein. Wir haben also den Wert unserer Kinder gesehen, dass es ein Geschenk Gottes ist. Wir haben die Verantwortung gegenüber unseren Kindern gesehen, die wir haben als Eltern. Und abschließend, drittens, wollen wir sehen, dass Kinder eine große Freude sind. Kinder sind eine große Freude. Hier heißt es im Psalm 127, Vers 5, glückselig der Mann, der seinen Köcher mit ihnen gefüllt hat. Sie werden nicht beschämt werden, wenn sie mit Feinden reden im Tor. Für einen alten Mann in Jerusalem gab es nichts Schöneres, wie wenn er seinen Pfeil und Bogen und seinen Köcher niederlegen würde und wissen würde, meine Söhne treten in meine Fußstapfen. Dieser Mann war glückselig zu preisen. Ich kann in Anführungsstrichen in den Ruhestand gehen. Meine Söhne übernehmen für mich. Glückselig dieser Mann, sagt Salomo. Um es auf unsere Zeit zu übertragen, ein Vater, der sein Leben lang ein Geschäft aufgebaut hat, Schweiß und Blut und Arbeit und Tränen dort reingesteckt hat, 40, 50 Jahre, für ihn gibt es wohl, ich weiß es nicht, ich denke mal richtig, oder? Nichts Glücklicheres, als zu sehen, dass sein Sohn oder seine Söhne seine Arbeit übernehmen. Ich kann mich zurücklehnen. Meine Arbeit ist in guten Händen. Glückselig der Mann, der seinen Köcher, das heißt sein Haus, mit solchen Söhnen, mit solchen Pfeilen gefüllt hat. Wenn er alt ist, kann er sich zurücklehnen, weil seine Söhne in seine Fußstapfen getreten sind. Der Vater, die Mutter, kann sich also wirklich glücklich schätzen und kann sich wirklich erfreuen, wenn er wohlerzogene und gehorsame Kinder hat, die dem Herrn nachfolgen. Im Gegensatz dazu, ein Kind, das nicht wohlerzogen ist, ein Kind, das nicht solch ein Pfeil ist, bringt keine Freude, sondern Kummer für seine Eltern. Das heißt in Sprüche 17, Vers 21, wer einen Narren zeugt, dem wird es Kummer, und der Vater eines Toren hat keine Freude. Oder auch Sprüche 17, Vers 25, ein törichter Sohn ist Kummer für seinen Vater und Bitterkeit für die, die ihn geboren hat. Sehen wir, dass, Geschwister, unsere eigene Freude davon abhängt, wie wir unsere Kinder erziehen, ob wir sie wirklich in der Zucht und der Mahnung des Herrn erziehen oder ob wir sie sich selbst überlassen. Zur Ehre Gottes, zum Heil deines Kindes und zu deiner eigenen Freude, lieber Bruder, liebe Schwester, setze alles daran, deine Kinder zu erziehen. Sei eifrig daran, sie zu erziehen. Denn Salomo erklärt uns weiter, wozu Kinder, die in dieser Weise erzogen werden, fähig sind. Das heißt, sie werden nicht beschämt werden, wenn sie mit Feinden reden im Tor. Zu der damaligen Zeit wurden Geschäfte oder auch Gerichtsverhandlungen immer unter dem Tor abgehalten. Wenn es hier also heißt, dass Kinder, die wohl erzogen sind, im Tor mit ihren Feinden rechten werden und nicht beschämt werden, dann impliziert es in gewisser Weise, dass solche Kinder einen positiven Einfluss auf unsere Gesellschaft ausüben üben werden. Wollen wir, dass unsere Kinder einen positiven und christlichen Einfluss auf unsere Gesellschaft ausüben? Wollen wir christliche Politiker? Wollen wir christliche Richter? Wollen wir christliche Anwälte? Wollen wir christliche Ärzte? Wir beklagen den jämmerlichen Zustand unserer Gesellschaft. Die Eltern sind schuld. Die Eltern sind schuld. Du und ich, liebe Bruder und liebe Schwester, wir können dazu beitragen, dass unsere Kinder einen positiven christlichen Einfluss auf unsere Gesellschaft ausüben werden. Wenn wir die Kirchengeschichte studieren, dann fällt immer wieder neu auf, dass es die Christen waren, die in der Politik und in der Gesellschaft einen positiven Einfluss ausgeübt haben. Und wie glücklich wären du und ich, wenn wir unsere Kinder mit Pfeile dort rausschießen können und sehen werden, dass unsere Kinder die Gesellschaft positiv und christlich verändern. In jeder Generation müssen die Eltern ihre Kinder also im Glauben erziehen, damit sie im Glauben gegründet sein können, damit sie gute Kämpfer des Evangeliums von Jesus Christus werden, damit sie in die Welt gesandt werden können, damit sie den Feind besiegen, das Reich des Satans zurückdrängen und das Reich Christi auf dieser Erde aufbauen und gründen können. Möge Gott uns mehr von solchen Eltern geben, die ihre Kinder in dieser Weise erziehen. Und möge Gott Gnade haben mit unseren Kindern, dass sie zu solchen Pfeilen werden. Nun denke ich, konnten wir anhand dieses Psalms deutlich den Wert von die Verantwortung für und die Freude an unseren Kindern sehen. Du also Vater oder Mutter, Opa oder Oma, Onkel oder Tante bist, verstehe, dass jedes einzelne Kind, das in deinem Umfeld ist, von größtem Wert ist. Und so viel an dir liegt, setze alles daran, diese Kinder zu prägen, positiv. Damit du selbst, aber auch die Gesellschaft sich an solchen Kindern erfreuen kann. Abschließend möchte ich mich speziell an die Mütter unter uns richten, an die Mütter, die kleine Kinder haben. Denn die Mütter sind es, die die meiste Zeit mit ihren Kindern zu Hause verbringen. Somit haben die Mütter eine größere Verantwortung in gewisser Weise gegenüber ihren Kindern, solange der Vater nicht zu Hause ist. Und hierzu möchte ich ein Zitat von dem Puritaner Richard Baxter vorlesen, um euch, liebe Mütter, zu ermutigen. Eine Mutter muss sich, während ihre Kinder noch jung sind, in besonderem Maße um deren Bildung und Erziehung kümmern, sowie deren Verhalten aufmerksam beobachten und gegebenenfalls korrigieren. Während Väter abwesend sind, haben Mütter häufiger die Möglichkeit, ihre Kinder zu unterrichten und mit ihnen über die wichtigsten Themen zu sprechen. Sie müssen sie beaufsichtigen und jetzt hört gut zu, dies ist der größte Dienst, den Frauen für Gott in der Welt leisten können. Ich wiederhole mich, dies ist der größte Dienst, den Frauen für Gott in dieser Welt leisten können. Viele Kirchen, die von guten Pastoren geleitet werden, verdanken ihre Existenz der frommen Erziehung von Müttern. Viele Seelen im Himmel verdanken ihre Erlösung der frommen Fürsorge und Gewissenhaftigkeit von Müttern. Zitat Ende. Liebe Mütter, seid ermutigt. Ich weiß, der Alltag ist anstrengend. Ich weiß, es ist kräftezehrend. Ich bin keine Mutter, aber ich bin Vater und ich habe eine Frau, die Mutter ist. Ich weiß, es ist manchmal eine Last, wenn wir ehrlich sind. Aber schau, was du aus deinen Kindern machen kannst. Und er betet täglich die Kraft von Gott, um diesen Dienst an deinen Kindern zur Ehre Gottes und für die Welt da draußen verrichten kannst. Möge Gott uns dabei helfen. Amen.
Amen.